Hot Cannstatt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ich glaube, es ist unsere Pflicht, jetzt einfach zu schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Wir wissen noch aktuell nicht ganz genau, wie lange er am Ende ausfallen wird. Das wird jetzt auch weiterhin natürlich geprüft. Ray, mit dem sind wir dann natürlich im Austausch. Und davon wird es dann schon auch abhängig sein. Aber ja, also grundsätzlich kann ich nur sagen, ich bin jetzt nicht hektisch oder unruhig bei dem Gedanken, dass Fabi für uns ein paar Spiele im Tor stehen wird. Dafür hat er jetzt in den 3,5 Jahren, die ich jetzt hier bin, einfach viel zu viele gute Spiele gemacht. Das ist ein fortlaufender Prozess. Stand jetzt sehen wir die Notwendigkeit nicht. Wir müssen uns jetzt einfach beobachten, was dann am Ende auch wirklich in der Ausfallzeit rauskommt bei der Ernst.
Mit den Worten von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß im Anschluss an das Testspiel beim FSV Hollenbach in Mulfingen zur Torhüter-Personalie starten wir in Pod Cannstatt 411 in bestens gelaunter frühmorgendlicher Runde mit Felix Mahler. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und mit einem Philipp Meisel. Ich grüße dich.
Gefreiter Meisel meldet sich zum Dienst.
Und zum Dienst melden wir uns übrigens. Können wir vielleicht direkt an der Stelle abräumen. Philipp, fast ungewohnt früh im Wochenrhythmus. Das hat aber einen Grund.
Ich glaube, heute wir haben ein oder andere Hörer heute Morgen schon so ein bisschen irritiert, weil sie plötzlich in ihrem Podcast-Feed im Podcatcher ihrer Wahl unser Icon haben aufpoppen sehen. Wir haben euch ja letzte Woche schon gesagt, wir machen so ein paar Dinge anders ab sofort. Und eine Sache, die wir ab sofort anders machen werden, ist der Veröffentlichungsrhythmus. Wir kommen nicht mehr Donnerstag als Haupttag raus, sondern bekommt jetzt immer schon am Dienstag einen Podcast statt. Unabhängig davon, ob wir englische Wochen haben, wo wir auch, zumindest während der Champions League Zeit, 2 Folgen pro Woche droppen werden.
So, das heißt, für euch ist das so ein bisschen die Orientierung. Natürlich ist es so, Philipp hat es auch gerade angesprochen, wenn Champions League Wochen sind, wenn Pokalwochen sind und die werden kommen, dann hängt das natürlich alles vom Spieltag ab, dass wir euch am Tag davor, am Tag danach was liefern, ist ja klar. Aber in so Wochen wie jetzt und vor allem jetzt so in der Vorbereitungszeit und bis das alles dann im September so richtig anläuft, versuchen wir euch schon direkt recht früh in der Woche einfach mitzunehmen. Vielleicht auch deswegen, weil wir nicht immer Lust haben, über irgendwelche Spiele zu sprechen, die 5 Tage her sind, Felix, womit wir beim Testspiel wären, das am vergangenen Samstag stattgefunden hat. Und ich sag's gern nochmal, Mulfingen. Ich mag den Ort rein phonetisch schon und ein Stadtteil, ein Gemeindeteil von Mulfingen ist Hollenbach und dort fand das sogenannte Jaco-Testspiel statt. 5-0, Felix, hast du was davon mitbekommen und wenn ja, was?
Die Highlights vor allem. Also ich saß ja parallel dann doch in Jungingen, auch schöner Name finde ich, für das Testspiel vom VfB 2. Da kommt später noch ein paar Sätze mehr dazu, aber ja, haben danach ein bisschen die Highlights reingeschaut, bisschen im Stream geschaut. Auch wieder standesgemäß, vielleicht sogar ein bisschen niedrig, wenn man es mal vergleicht mit dem 8-1, das wir da mal hatten, glaube ich. Hat wohl auch ein bisschen gedauert. Ich habe ein bisschen nachempfinden können im Live-Ticker von unserem Heiko. Nach 24 Minuten erst das 1-0. Also hat wohl ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, das Spiel. Dann irgendwann geht der Knoten ein bisschen auf, vor allem dann die 3 Tore innerhalb von 13 Minuten in der zweiten Halbzeit, die dann auf 5-0 gestellt haben. Aber auch das, wie jetzt, glaube ich, Philipp wahrscheinlich direkt sagen würde, es ist halt ein Testspiel gegen Amateurverein. Das können wir relativ schnell abhaken und da bin ich auch komplett fein mit.
Heiko ist eher gesagt das Stichwort, wenn man so gehen wollen. Ich sehe, Philipp wollte schon ein bisschen ausholen, aber erstens haben wir in der vergangenen Woche am Ende über unseren Heiko Hinrichsen gesprochen aus der Sportredaktion. Wir haben ihn quasi nicht nur eingeladen, wir haben ihn als Gesprächspartner bestimmt für die nächsten Wochen, um das mal zu sagen. Und zweitens, wie es der Zufall so will, war ein Heiko Hinrichsen am Samstag in Mulfingen zu Gast beim Testspiel und ich habe ihn drum gebeten, hey Heiko, gib uns doch mal ein paar Eindrücke, damit wir drei hier auch was haben, eine Diskussionsgrundlage und einen kleinen Erlebnisbericht hat er uns tatsächlich zukommen lassen und da würde ich sagen, lass uns gar nicht länger drauf warten. Heiko Hinrichsen mit seinem Tagebucheintrag vom Testspiel beim FSV Hollenbach, bitteschön.
Hoffenheim ist klein, Hollenbach ist noch viel kleiner, das ist eine der Erkenntnisse, die ich gewonnen habe vom Samstag, vom Testspiel des VfB bei dem FSV Hollenbach. Dazu muss man wissen, Hollenbach, ein ganz kleiner Ort im Hohenlohischen. Man gurkt also ewig über Orte wie Kupferzell, Künzelsau und Ingelfingen nach Hollenbach. Fährt dann bei einem Bauern fast in die Scheune rein, so kam es mir vor. Dann gab es aber dann doch eine Linkskurve. Und hinten, ein bisschen außerhalb des Dorfes, erstreckt sich dann eine sehr schöne Sportanlage. Allerdings nicht überdimensioniert, mit einer kleinen Tribüne. Dort hat der VfB dann also seinen Auftritt gehabt am Samstag. 2500 Zuschauer waren da. So war das Ticket auch limitiert. Warum in Hollenbach? In Hollenbach ist der Sitz des VfB-Teamausrüsters JAKO, gegründet einst, ich habe nachgelesen, 1989 von Rudi Sprügel. JAKO deswegen, weil dort im Hohenloischen, im Herzen des Hohenloischen, zwei Flüsse fließen, übrigens parallel, was relativ selten vorkommt, in derselben Fließrichtung. Das ist einmal Ja, das ist die Jagst, und Co, das ist der Kocher. Also eine idyllische Sache, aber eigentlich waren wir ja zum Fußballspielen da. Und auch da gab es Dinge zu beobachten. Also der Cheftrainer Sebastian Hoeneß hat 23 Mann spielen lassen, 11 in der ersten Halbzeit, dann komplett ausgetauscht. Der Einzige, der dann nach 20 Minuten der zweiten Halbzeit schon wieder runterging, war der Finn Jeltsch. Ich nehme an, das ist die sogenannte Belastungssteuerung, weil verletzt war der Jeltsch nicht. Was gab's zu sehen auf dem Platz? Es gab muntere Hollenbacher zu sehen, die in der Verbandsliga spielen. Die sind abgestiegen aus der Oberliga. Die hatten am Tag vorher 120 Pokalminuten in den Beinen. Und das hat man denen also überhaupt nicht angemerkt. Munter in der ersten Hälfte, haben dem VfB Probleme gemacht. In der zweiten Halbzeit war es dann eigentlich ein Spiel auf ein Tor. Und da muss man sich dann doch wundern, dass dann nicht noch mehr Tore geschossen wurden. Ich habe geguckt, die Tore, oder sag's nochmal, die Tore in der ersten Halbzeit kamen von Führich und von Tomasch, andersrum von Tomasch und von Führich. Und dann in der zweiten Halbzeit Mittelstädt, Milosevic und Narti. Und das letzte Tor fiel in der 64. Minute. Das heißt, da war dann lange ein bisschen auch Sommerkick angesagt. Ja. In Hollenbach hat's die Leute gefreut. Da war im abseits des Platzes war dann auch noch Volksfeststimmung, und man kommt da ja hin oder muss da hinkommen alle paar Jahre mal, weil eben JAKO ja viel Geld in den VfB investiert, und so zeigt man, drückt man seine Verbundenheit dann auch aus, wie es so schön heißt. Also Test gelungen, niemand hat sich verletzt, und ich musste dann am Ende ja noch meine Berichte schreiben, habe als einer der Letzten den Sportplatz verlassen, und da war dann noch ein Ständchen offen, und da hatten sie noch einen riesen Leberkäse, den sie gerade angeschnitten haben. Man hat mir also dann auch noch ein Stückchen umsonst angeboten. Das habe ich gerne angenommen. Also Hollenbach, immer eine Reise wert. Tschüss.
So, vielen Dank, lieber Heiko. Ich glaube, jetzt ist vielleicht auch vielen Hörerinnen klar, was wir mit der sonoren Stimme und der Tonalität meinen, die er liefern kann. Ich versuche jetzt irgendwie drumherum zu kommen, dass Philipp mir dieses, das war halt ein Testspiel und jetzt lass uns über was anderes reden, was ich spannend fand, war tatsächlich die Tatsache, dass es 5 verschiedene Torschützen gab bei diesem 5-0 und dass dann nicht so, also nicht diesen klassischen Spieler gab, der sich so super in den Vordergrund gedrängt hat, sondern vielleicht der VfB wirklich so ein bisschen das gezeigt hat, wofür er ja eigentlich auch stand in den letzten Jahren, nämlich für seine Unberechenbarkeit und für die, ja, Offensivpower, die von vielen verschiedenen Spielern ausgehen kann. Und gerade jemand wie vielleicht Chris Führich, Thiago Tomasch, die jetzt auch schon in beiden Testspielen auf sich aufmerksam gemacht haben und jetzt nicht, sage ich mal, zu Leihspielern gehören oder zu denen, die vielleicht noch Abgänge sind, sondern mit denen man fest rechnet in der Saison, Philipp.
Also mir sind 3 Dinge in Erinnerung geblieben, wenn man so möchte, beziehungsweise ich fand 3 Dinge bemerkenswert. Zum einen den Torwart vom FSV Hollenbach, der war sehr stark und der war auch der Grund dafür, warum da nur 5 Tore gefallen sind. Zum anderen, das war einfach absolut top-notch. Der Typ, der in seiner Traktor-Bagger-Schaufel sich einen eigenen VIP-Raum gemacht hat, das ist einfach Weltklasse. Ja. Und drittens fand ich gut, dass du Heikos Querpass gerade anmoderiert hast und ich mich so ein bisschen an American Pie zurückerinnert habe. Weißt du, damals im Ferienlager? Aber
aber ein bisschen so hatte das was atmosphärisch. Also ich habe dann
Natürlich. Da hat schon alles zusammengepasst.
Also dieser Traktor, ein Träumchen, ja. Leberkäse auch gut. Also so muss das sein. Was ich besonders mochte, also für diejenigen, die wirklich die Highlights noch in Bildform sich angeschaut haben, diese Naturtribüne. Also dieses, wenn Menschen dann so einfach auf dem Grashaufen sitzen, ich finde das...
Du siehst halt auch da schon, also natürlich ist es nur ein Verbandsligist, ja, aber du siehst halt einfach richtig Kohle sitzen. Natürlich JAKO, logischerweise, EBM Papst, das hatten die auch auf der Brust, sogenannte Hidden Champions, wie man so schön sagt hier im Württembergischen. Da ist für hohenlohische Verhältnisse richtig viel los. Dazu ist, kann ich noch empfehlen, ganz in der Nähe liegt Schrotzberg, da kommt das Frankenbräu her, sehr gut, ja, gutes Bier kann man trinken. Nein, also du, um aufs Sportliche nochmal zurückzukommen, ich kann da wirklich nicht viel mehr sagen wie letzte Woche auch. Das ist einfach eine Laufeinheit. Im Idealfall wird sie so angenommen wie von den VfB-Spielern am Wochenende. Das haben sie alle gut gemacht. Ja, ich kann mich da auch noch an Zeiten erinnern, wo solche Kicks eher als Last empfunden wurden oder als lästige Pflicht. Ja, und diesen Eindruck hast du nicht. Den hast du weder jetzt gegen Hollenbach gewinnen können, noch zuvor gegen Balingen. Und das ist erstmal ein gutes Zeichen. Die Jungs scheinen Esprit zu verspüren, ja, haben Bock auf das, was sie da tun, spielen gerne Fußball und das zieht sich jetzt hoffentlich weiter. Die nächsten zwei Spiele, die werden dann schon eher zeigen, in welche Richtung es geht. Dann kommt jetzt mal ein Regionalligist in Offenbach und dann kommt ein französischer, mittlerweile Erstligist, aufgestiegen letzte Saison, jetzt schon eine zweite, ist ihre zweite Saison, Liga A, glaube ich, die jetzt spielen, Paris FC. Und da wirst du sehen, was das jetzt alles wert war bisher. Und dann wirst du, glaube ich, auch sehen, dass Sebastian Hoeneß schon langsam, aber sicher, zumindest in seiner Startformation, mal die ersten Wegweiser einbaut, wo es denn hingehen könnte. Also ich, bei aller Liebe, aber Ertuğrul Yiğit erwarte ich dann halt nicht in der Startelf gegen Paris zum Beispiel. Ja, auch wenn das natürlich super gemacht hat für einen U19-Spieler, richtig gut sogar. Nichtsdestotrotz kann man so langsam aber sicher vor dem Trainingslager jetzt wahrscheinlich schon erste zarte Hinweise darauf entdecken, wo es denn hingehen soll für Sebastian Hoeneß.
Und ja, sportlicher Wert, sicher überschaubar bei solchen Spielen, aber man hat es auch gerade bei Heiko schon raushören können, so informationstechnisch hat dieser Termin, hat dieses Event am Samstag dann doch schon einiges gebracht mit Blick auf den Mercato, über das wir nachher sprechen, übrigens mit Blick auf möglicherweise ein neues Trikot, über das wir nachher sprechen. Also es ist dann schon eigentlich ganz cool, dass man solche Events hat, einfach auch um, ja, auch mit den Protagonisten einfach als, mal aus unserer Sicht ins Gespräch zu kommen, da nochmal ein paar Infos möglicherweise zu bekommen, einfach auch bei Heiko hat man es gehört, vor Ort zu sein, ein bisschen auch die Stimmung aufzusaugen, wie ist denn da so generell die Lage, wie sind die Leute drauf und für sowas ist das natürlich ganz, ganz toll und natürlich vor allem für die Fans, die vor Ort sind, die einfach mal ganz nah dran sind an ihren Idolen, wenn es auch für den einen oder anderen, glaube ich, ein bisschen zu nah vielleicht gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der kleine Junge, der abgeschossen wurde von einem abgeprallten Ball und den voll ins Gesicht bekommen hat. Das ist aber Badreddin Bouanani und sein Hollenbacher Gegenspieler sind direkt zu dem Jungen hin, haben ihn getröstet. Da war, glaube ich, sehr den Tränen nahe oder wenn nicht schon sogar welche geflossen sind und hinterher, aber alles gut. Schmerzen waren weg, ein Trikot gab es auch. Also das sind diese Geschichten, die solche Testspiele, glaube ich, wirklich auch zu ganz besonderen Ereignissen machen. Für die Fans da draußen, um mal wirklich hautnah an ihren Stars dran zu sein.
Wie hautnah waren denn die Leute bei der Mitgliederversammlung an den Protagonisten?
Oh, eine Überleitung von Herrn Meisel, sehr schön. Er übt schon mal für die Zeit, wenn ich dann im Urlaub bin. Ich kann euch sagen, dass ein Kollege von uns sehr nah dran gewesen ist und das ist unser Sportchef Dirk Preis, weil auch da ist es so, ich muss ganz ehrlich gestehen, den Sonntag hatte ich frei. Und habe nur wenig von dem mitbekommen, was sich bei der Mitgliederversammlung getan hat. Aber ich habe unseren Dirk angehauen, der wirklich vor Ort war und das Ganze begleitet hat, auch für uns. Das konnte der bei uns nachlesen. Wie war es denn bei der Mitgliederversammlung? Was tat sich denn? Und auch wie war denn dort die Stimmung? Und da würde ich sagen, lasst uns mal reinhören. Dirk, bitte.
Zugegeben, es gab schon aufregendere Mitgliederversammlungen beim VfB Stuttgart als jene, die am vergangenen Sonntag in der Porsche Arena über die Bühne gegangen ist. Man hat das auch am Interesse gesehen, nicht mal 1000 Mitglieder waren da, 135.000 Mitglieder hat ja der VfB Stuttgart, da sieht man mal, wie dann an diesen vereinspolitischen Themen dann doch das Interesse besteht oder eben nicht. Wie gesagt, wenn es aufregende, kritische, spannendere Themen noch gegeben hätte, wären sicherlich auch ein paar mehr gekommen. So war es in allem ein harmonischer Tag. Es waren harmonische 4,5 Stunden mit ja hier und da mal leichte Kritik in den Aussprachen und ein bisschen mahnende Worte, dass man dann wirklich auch das, was jetzt entstanden ist, nicht aufs Spiel setzt mit unvorsichtigen Handlungen. Ein paar interessante News gab es dann natürlich schon noch. Zum Beispiel eben hat Dietmar Allgeier, der Präsident und Aufsichtsratschef der VfB AG, berichtet von den Gesprächen mit Fabian Wohlgemuth. Der Sportvorstand soll ja seinen Vertrag verlängern um weitere Jahre. Da ist man, so Allgäuer, auf einem guten Weg. Allerdings steht die letzte Einigung noch aus. Aber so wie es sich angehört hat, wird man da schon zusammenfinden und am Ende diesen Vertrag dann auch verlängern. Alexander Wehle hat Rekordzahlen vermelden können für die AG. Wirtschaftliche Rekordzahlen, einen Rekordumsatz, einen Rekordgewinn von über 20 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote ist gestiegen, das Eigenkapital ist gestiegen und das hat den Vorstandschef der AG auch dazu animiert, vermutlich auch ein bisschen größer zu denken, weiter zu denken. Der VfB will das Karl-Benz-Center kaufen, das wurde verkündet. Das ist ja das Gebäude zwischen Porsche Arena und MHP Arena, wo das Palm Beach zum Beispiel drin ist, der Fanshop drin ist, ein Hotel drin ist. Das gehört dem VfB nicht, da ist da zur Miete drin mit dem Fanshop oder auch der Reha-Welt und auch Büros, so dass der VfB sich da noch ein bisschen ausweiten kann, dass das Platzangebot im jetzigen Clubgelände, auf dem jetzigen Clubgelände in der Geschäftsstelle dann auch wieder anderweitig für den Sport genutzt werden kann. Der VfB ist gewachsen und dem will Alex Wehle auch im baulichen Sinne Rechnung tragen. Und Richtung 2029/30 plant der VfB dies umzusetzen und dann auch zu vollziehen. Ansonsten, wie gesagt, war die Mannschaft da. Das hat natürlich nochmal für gute Stimmung gesorgt. Von den Frauen war Trainer Nico Schneck da, war Jana Beuschlein da. Also da gab es auch den einen oder anderen Talk. Carsten Petri, der neue Marketingchef der VfB AG, hat sich vorgestellt, hat da auch viel lobende Worte, herzlich empfangende Worte selbst empfangen und hat dann natürlich auch die Vorzüge des VfB schon gelobt, wie es natürlich für einen guten Marketingmann auch seine Pflicht ist. Insofern, ja, gut, dass diese Veranstaltung auch dieses Jahr wieder über die Bühne gegangen ist, in einem angenehmen Rahmen, in einer angenehmen Atmosphäre und wir sind gespannt, was aus den Ankündigungen wird.
Vielen herzlichen Dank auch an Dirk. Ich finde heute gut, wie wir das ganze Team so involvieren in unseren Podcast. Vielleicht mal direkt das Erste, um das abzuräumen, damit nicht die große Meute kommt und uns direkt links und rechts eins auswischt. Philipp, wir hatten davon gesprochen, dass es sein könnte, dass möglicherweise eine Vertragsverlängerung kommuniziert wird, nämlich die mit Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Das ist jetzt nicht passiert am Sonntag.
Das ist nicht passiert. Ich habe im Vorfeld der Veranstaltung noch länger mit ihm telefoniert und war es dann am Abend davor schon klar, dass er weiterhin in zielführenden Gesprächen sich befindet mit dem Club und man kann, glaube ich, schon auch davon ausgehen, dass es auch irgendwann funktionieren wird, ja, dass da die Tinte dann trocken sein wird unter dem neuen Arbeitspapier. Aktuell ist das nicht der Fall. Es gab also kein Zuckerle.
Genau.
Ja, auf der MV.
Aber wir können das vielleicht direkt, um das zu sagen, also auch nach unseren Informationen, auch nach all dem, was wir mit unseren Kollegen auch besprochen haben, ist es keine Frage des ob Fabian Wohlgemuth verlängert, sondern eine Frage des wann Fabian Wohlgemuth verlängert.
Genau.
Das wird passieren.
Genau so ist es und da ist dann aber halt auch ja viel Detailarbeit gefragt. Das ist genauso wie wenn du einen Spieler unter Vertrag nimmst auch, da müssen dann einfach das Paperwork muss sitzen. Und deswegen, das wird schon alles klappen. Und so war das Zuckerle schlussendlich das von Dietmar Allgäuer, der sagen konnte, gut, jetzt sind wir pünktlich durch, dann können wir alle noch ein bisschen aus und Sonnen, und Sonntag genießen.
Wann gab es das zuletzt?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also es war schon lang nicht mehr so, dass du halt nach so kurzer Zeit fertig warst mit der Nummer und alle gingen nach Hause, waren nicht mal 1000 Leute da. Auch das ist ein trügliches Indiz dafür, wie sich der Unterhaltungswert der Veranstaltung schon im Vorfeld dargestellt hat. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, denn ich hatte nach all dem, was mich auch mit Alex Wehle in den letzten Wochen immer wieder mal so off record sprechen konnte, ich hatte die 4 ganz klar im Visier beim Gesamtumsatz. 16, irgendwas Millionen haben jetzt gefehlt zu den 400 Millionen Gesamtumsatz. Ich dachte echt, die knacken die. Ja, und es waren es 383 und ein paar zerquetschte. Trotzdem natürlich phänomenal, logischerweise für den Club. Aber als dann gestern die Zahlen öffentlich wurden, wir Reporter, Journalisten kriegen die immer schon ein, zwei Tage vorher. Enttäuscht ist zu viel.
Dieses Gefühl, dass du sonst beim Tippspiel hast, meinst du?
Genau, richtig. Da wäre mehr drin gewesen, so nach dem Motto.
Verstehe. Aber trotzdem, Felix, phänomenale Zahlen, die der VfB da präsentiert hat. Ne?
Ja. Da muss man ja nicht drum umreden.
Rekordzahlen noch und nöcher und eigentlich jede Meldung war irgendwie nochmal cooler als die nächste. Also ob es der Gewinn ist, Eigenkapital gesteigert und halt, das sind so die schönen Zahlen und so, aber ich glaube auch die größeren Geschichten wie 156.600 Trikots verkauft, das ist halt auch ein absolutes Brett. Jetzt stehst du bei 135.000 Mitgliedern. Also das geht ja alles eigentlich, da ist nur ein Weg und der ist eigentlich weiter nach oben. Höchster Zuschauer steht der Vereinsgeschichte, all solche Geschichten. VfB e.V. erstmals seit der Ausgliederung wieder schuldenfrei. Das ist halt schon eigentlich gefühlt alles ziemlich, ziemlich gut und ziemlich überragend in Teilen. Trotzdem fand ich es auch da wieder angenehm, wie damit umgegangen wird. Relativ entspannt mit schwarzer Null und wir planen hier alles souverän und sicher und trainieren nicht am Rad, auch wenn es gerade gut läuft. Also Rekorde gefeiert, aber trotzdem halt irgendwo auf dem Boden geblieben und nicht abgehoben. Wir hatten ja auch, glaube ich, Redebeiträge wieder aufs Thema Champions League-Falle gegangen sind und sowas. Also das haben sie schon alles ziemlich gut im Blick, glaube ich. Und ja, deswegen, wie erwartet, eine entspannte MV, die man sich eigentlich so die für jedes Jahr wünschen könnte. Und mal gucken, ob sie nächstes Jahr die 400 knackt.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Philipp, wir sind seit 2017 Kollegen und da hatten wir schon die eine oder andere Mitgliederversammlung, die wir auch zusammen vor Ort begleitet haben mit Tickern, Liveblogs, und das war teilweise natürlich auch aufgrund der sportlichen Lage, die es damals gab, immer schwere Kost, aber teilweise Mammutveranstaltungen natürlich, weil auch sehr, sehr wichtige wegweisende Entscheidungen anstanden. Das soll jetzt überhaupt nicht das schmälern, dass es jetzt so kurz gegangen ist und dass es jetzt keine entscheidenden Wahlen gab. Ganz im Gegenteil, ich möchte einfach nur hervorheben, auch da, weil Felix das Thema, wenn ich das Wort Champions League Falle schon höre, never forget where you're coming from. Also diese Entwicklung, die der Verein in den letzten Jahren genommen hat, äußert sich dann eben auch in der Tatsache, wie solche Veranstaltungen ablaufen.
So ist es. Nichtsdestotrotz darf man einfach attestieren, das hat Alex Wille auch klar gemacht in seiner Rede, Auszüge habe ich bei uns nachlesen können, du siehst halt ganz klar, wo der Club steht, ja, nämlich, oder wo er sich bewegt, in einem sehr, sehr ruhigen Fahrwasser. Alle wichtigen Indikatoren stimmen, sowohl beim e.V. als auch bei der AG. Und du siehst einfach, ich meine, wer möchte, kann sich gerne Podcast-Folgen aus dieser Zeit 17 bis Gott. 18, 19, 20 rauskramen. Wie oft wir darüber gesprochen haben, was bei Clubs möglich ist, wenn auf Entscheiderpositionen Kontinuität herrscht und wenn Leute zusammenarbeiten, die A, Kompetenz haben und B, in der Lage sind, für die Sache ihr Ego hinten anzustellen. Und genau das siehst du gerade. Du hast überall Top-Leute. Wohlgemuth, Werle, der Petri ist gut, der neue Marketingmann. Ruben Kasper davor war's, ohne Zweifel. Den Trainer, den Sportvorstand, die Leute drunter. Da wird einfach richtig gute Arbeit gemacht und keiner stellt sie hin und sagt, aber das ist alles mein Verdienst, sondern wir als Gruppe arbeiten gut. Und das wiederum führt unweigerlich dazu, dass in einem Club oder in einem Unternehmen, ja, wir reden ja hier schlussendlich von einem mittelständischen Unternehmen mittlerweile mit 400 Mitarbeitern, ja, jeglicher Couleur, was die AG halt einfach ist, dass sich Erfolg einstellt. Und das ist vollkommen unabhängig vom Standort und wahrscheinlich sogar von der Sportart oder von deinem Wirtschaftszweig. Es ist vollkommen irrelevant. Wenn das der Fall ist, wenn diese Konstellation eintritt, dann wirst du Erfolg haben. Dann wirst du sauber, kontinuierlich wachsen, ohne dass Harakiri gemacht wird, in wirtschaftlicher Art und Weise zum Beispiel. Und genau das siehst du jetzt gerade. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, diese Welle so lange wie möglich zu reiten. Weil es werden andere Zeiten kommen. Es werden, ich will sagen, Rückfälle, aber es werden sich Dinge ändern, Konstellationen ändern. Ja, aber das hört sich immer so ein bisschen weit weg, vielleicht auch sperrig an, dieses Strategiepapier 2030, was die da unten haben. In diesem Zeitraum jetzt kannst du davon ausgehen, dass sich nichts Relevantes ändert. Vielleicht der Trainer, aber nur der Wohlgemuth wird bleiben, Werle wird bleiben, das Gros des Teams wird bleiben. Die Mannschaft ist auf einem Level, wo nicht mehr jetzt wirklich richtige Säulen rausgerissen werden können. Wenn du das jetzt hältst, was du gerade hast und in den nächsten 4 Jahren konsequent, langsam, organisch noch wachsen lässt, bist du auf einem Status quo, der dich nicht mehr zurückfallen lässt zu einem Abstiegskandidaten. Das kann eigentlich nicht mehr passieren. So gut wird da unten gerade gearbeitet. Und es ist wirklich sehr schön, das von außen zu beobachten, beziehungsweise begleiten zu dürfen. In unserer Rolle, aber auch für jeden anderen, für jeden Fan, der da unten ein bisschen mehr nur wissen will und sich mehr für mehr interessiert als nur, wie kicken die jetzt am Wochenende, der sieht da jetzt einfach die Früchte von sehr, sehr guter Arbeit.
Dem haben, glaube ich, Felix und ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich sehe ein Nicken. Nee. Dann würde ich sagen, machen wir ein kurzes Päuschen an der Stelle und sind dann gleich wieder zurück mit dem sogenannten Mercato. Bis gleich. Werbung.
Christian, ich stecke so richtig im Dilemma.
Was ist denn jetzt schon wieder, Philipp?
Naja, du kennst mich. Seit Jahrzehnten sammle ich die WM-Alben von Panini. Jetzt ist das Turnier vorbei und mir fehlen immer noch Sticker. Aber niemand hat mehr welche. Überall ausverkauft.
Da kann ich dir jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal weiterhelfen.
Du hast einen Tipp? Sag an!
Geh einfach zu unserem Partner stickerpoint.de. Die haben noch jede Menge WM-Sticker vorrätig. Da gibt's auch das ultimative Update-Pack mit allen Spielern, die beim Erstdruck nicht dabei waren. Auch Dennis Unda vom VfB ist da mit drin.
Nice, das mache ich.
www.stickerpoint.de, die Adresse für die ganze Welt der Sticker und Sammelkarten. Da gibt's viel mehr als nur Fußball. Werbung Ende. So, Leute, wir dürfen jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, welche Emotionen das alles auslöst. Also wir dürfen jetzt eigentlich mal alles rauslassen über das, was sich an Gerüchten so am vergangenen Wochenende getan hat und abgeräumt werden konnte oder auch nicht. Ich weiß, dass in unserem schönen kleinen schnuckeligen WhatsApp-Chat irgendwann im Laufe des Samstags ein Link von, ich glaube, Felix aufgeploppt ist, wo es um Promise David ging. Da ist wohl irgendwas vorgefallen und dann hat sich Philipp an die Recherche gemacht. Ich habe dann irgendwann nur euren Transferticker-Update sozusagen abgeräumt und publiziert. Erzählt ihr doch mal, was war denn da bitte los, Felix? Und wie hat sich das aufgelöst, Philipp? Ihr dürft erst Felix, dann Philipp. Bitteschön, ich lehne mich zurück und höre euch zu.
Ja, gerne. Das war der klassische Instagram-Journalismus, würde ich es mal nennen. Der Kommentarspalten-Journalismus, den es ja auch so gerne gibt als Side-Hustle im Transferjournalismus oder wie man es nennen will. Also es war halt ein Beitrag von irgendeiner kanadischen Fußballseite, wo es dann hieß, ey, wenn er zum VfB wechselt, also Promise David, wie auch immer, würde er sich ein Trikot holen, würde sich freuen. Und darunter hat halt er selber mit seinem verifizierten Account geschrieben, auf Deutsch übersetzt, hol dir das Trikot jetzt. Und dann war die Frage da, okay, heißt das Ding ist durch? Schneller war die Interpretation da von, hol es dir halt jetzt schon, wenn du mich magst, dann hol dir ein Trikot, wo ich jetzt gerade schon bin. Und seriös bewertet und nachgehakt hat dann Philipp.
Oh, sehr gut.
Die Cousine meiner Oma, meiner Mutter dritten Grades, was weiß ich, hat irgendwas behauptet. Das ist tatsächlich.
Ist Luis Figo wirklich schon am Flughafen?
Ja, ist Luis Figo schon am Flughafen gesichtet worden. So ist es. Ich möchte jetzt nicht allzu sehr über dieses ganze Subgenre, das leider existiert in unserem Berufsfeld, haten. Das soll jeder machen, wer das für richtig hält.
Irgendwo sind wir auch Teil davon, das muss man ja sagen.
Fakt ist, du hast halt mittlerweile tatsächlich mit sowas umzugehen. Das ist früher einfach nicht der Fall gewesen. Also als ich in diesen Job kam, da gab es meinen Kollegen Thomas Heidt mit seinem Telefonbuch und dann hat er da sich halt hingeguckt und hat angefangen zu telefonieren. Und im Laufe eines solchen Vormittages kamen dann halt Dinge beieinander zusammen und dann hat man daraus etwas gemacht oder nicht, hat es versucht zu verifizieren oder zu falsifizieren. Und heutzutage musst du dich halt damit auseinandersetzen, dass irgendwelche dahergelaufenen Spieler in irgendwelchen Kommentarspalten von irgendwelchen Instagram-Seiten dann halt sowas droppen und dann, ja, dann habe ich den Hörer in die Hand genommen und wenige Stunden später war klar, das ist einfach nur eine Ente und sonst nichts. Ja. Und der Spieler selbst, der ist auf dieser Liste, von der ich vor kurzem mal gesprochen habe, die der VfB pflegt, ja, so auf verschiedenen Positionen, einfach deswegen, weil er, sag ich mal, so ein bisschen Unicorn-Status hat. Das heißt, er liefert Daten oder bei ihm kommen Daten zusammen in einer Art und Weise, die ihn interessant machen. Deswegen spielt er auch bei Union Saint-Gilloise, ja, weil die ja genauso scouten. Das ist ein belgischer Erstligist, der auch von Tony Blum, ich will nicht sagen besessen wird, aber zumindest also beeinflusst wird. Tony Blum ist aka der Lizard, ehemaliger Pokerspieler und hat mit seiner Sport-Daten-Scouting-Firma so den Markt so ein bisschen nach Moneyball-Prinzip umgekrempelt, ist auch bei Brighton Hove Albion drin oder bei den Hearts of Midlothian in Schottland, die letztes Jahr das Titelrennen bis zum letzten Spieltag offen halten konnten, ehe dann Celtic der lachende Dritte war in dem Fall, ja, und er war bei der WM für Kanada im Einsatz, kam auch in mindestens einem Spiel kam er zum Einsatz. Ich habe es nicht alle gesehen.
Ja, ist auch einer von Kanadas Heroes so ein bisschen. Also ist auch einer der genau. absolut beliebtesten ja, ja. und bekanntesten Spieler.
Sehr populärer Spieler. Ja, ja. So ein bisschen kann man ihn von der Körperlichkeit her mit Dan Axel Zagadou vergleichen. Riesengroß, ein absoluter Bär. Ja, und aber also man hat sich mal mit dem beschäftigt. Das ist das, was mir aus meinen Quellen zugespielt wurde. Aber ja, es wird jetzt keine Verpflichtung sein vom VfB Stuttgart in diesem Sommer. Und was zukünftig ist, wird sich zeigen. Aber aktuell spielt er überhaupt keine Rolle in den Überlegungen vom Club. Ganz anders Jenan Pejcinovic. Also da sieht es tatsächlich völlig anders aus. Da haben wir aber auch schon des Öfteren drüber gesprochen. Gibt es aktuell keinen neuen Stand zu dem, was wir bisher kommunizieren konnten.
Genau, das ist ja das, was ich dann so im Lauf des Samstags so ein bisschen, also sag ich mal, unter diesen Kommentaren dann so getummelt hat. Oh, was ist das? Ist das jetzt David oder Pejcinovic oder so? Wie gesagt, Philipp hat es gerade aufgelöst. Das ist, diese Frage stellte sich eigentlich nie in der Form. Ich frage mich manchmal, ob die Spieler, ob denen bewusst ist, was sie manchmal auslösen, wenn sie einfach mal so einen Kommentar hinklatschen irgendwo. Also manchmal kann es ja auch sicher part of the game, manchmal kann es auch Teil der Taktik sein, so kleine Spielchen. Ich glaube, dass es bei manchen Spielern auch durchaus so ein Kniff sein kann. Ob das jetzt hier so gewesen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da war es einfach eher ein Spaß, würde ich jetzt mal sagen.
Die haben ja auch Sommerloch, die müssen ja auch irgendwas machen.
Eben. Deswegen haben wir jetzt quasi die Nummer Promise David einfach mal für euch abgeräumt und die finde ich, würde ich jetzt wirklich abspeichern unter amüsant und ein schönes auch Sommerloch-Transferthema. Eher weniger witzig, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich dann die andere Geschichte, die sich in den vergangenen Tagen so ein bisschen zugetragen hat, nämlich rund um Ermedin Demirovic. Da wurde das Ganze dann doch ein bisschen ernster und ein bisschen unschöner, Philipp, finde ich, zumal auch ein Verein, nämlich Fenerbahce, sich selbst sogar genötigt sah, offiziell mit dem Statement rauszugehen und Dinge gerade zu rücken. Und dann, finde ich, ist es nicht mehr ganz so lustig.
Ja, das ist so. Aber auch da sieht man halt wieder, es ist mittlerweile eigentlich egal, ob aufs reine Spekulation ist oder ob eine valide Information dahinter steckt. Hauptsache, du machst halt was. Ja. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich möchte jetzt nicht den Kollegen da oder diesem Genre irgendwie allzu groß...
Nein, darum geht's auch nicht, auf keinen Fall. Aber es ist halt nicht nur schön.
Der Schlüssel ist der Konsument. Wenn der Konsument, also in dem Fall ihr da draußen, die Fußball-News wahrnehmt, wenn ihr so medienkompetent seid, dass ihr wisst, wenn ich valide Informationen möchte, dann gehe ich dahin und dann bekomme ich die. Und alles andere ist halt einfach, man kann es vielleicht Unterhaltung nennen, aber ja, dann generiert sich daraus ja Reichweite, die bei den einen wächst, bei den anderen sinkt. Und wenn sie eben bei den einen sinkt, dann verlieren sie Relevanz. Und wenn sie Relevanz verlieren, entsteht ein Zirkel und umso weniger tauchen solche Dinge dann irgendwann auf. Die machen das aber, weil es genau andersrum ist. Und deswegen sehen wir uns momentan dann mit solchen Themen einfach permanent ausgesetzt.
Vielleicht ganz kurz für euch da draußen, die euch gerade fragt, worüber reden die jetzt eigentlich gerade? Was war denn da überhaupt mit Fenerbahce und Demirovic? Ich versuche das mal ganz grob zusammenzufassen. Felix, Philipp, korrigiert mich, wenn ich was falsch habe. Es wurde kolportiert, dass offensichtlich auch Sebastian Hoeneß sozusagen einem Weggang, einem Transfer von Ermedin Demirovic seinen Segen gegeben hätte und gesagt hätte, also ich sag jetzt mal ganz salopp, ja, wenn Fenerbahce ihn will und dann legen wir ihm keine Steine in den Weg und so weiter und so fort. Das ist das, was so ein bisschen, was eben kolportiert wurde, was eben Sebastian Hoeneß, das haben wir auch schon am Rande des Trainings, des Testspiels in Mulfing gegen Hollenbach gehört, was wirklich Sebastian Hoeneß dann am Rande dieses Testspiels zu einer Aussage bewogen hat, die, wie ich finde, für ihn sehr, sehr auffällig ist, weil sie einfach sehr, sehr selten vorkommt. Sebastian Hoeneß hat ganz klar seinem Ärger Luft gemacht und gesagt, dass er sehr irritiert und verärgert ist über das, was da eben kolportiert wurde und das gerade gerückt und ganz klar gesagt und auch in die Mikrofone diktiert. Ich bin dafür und in meinem Interesse ist, dass die besten Spieler beim VfB Stuttgart spielen und Ermedin Demirovic ist einer unserer besten Spieler und damit die Sache eigentlich ganz klar festgezurrt und die Geschichte auch beendet, die sich dazu getragen hat.
Ja. Und der Spieler hat das ja auch unlängst gemacht.
Ja, eben.
Das ist auch noch nicht allzu lange her und insofern, Leute, also
ich frage mich wirklich manchmal, wo sowas dann herkommt, aber gut, das ist dann halt so.
Ja, ich kann mir schon, ich weiß, wo sowas herkommt. Und wir wissen doch alle, wie dieses System funktioniert, Christian. Ich habe es vorhin gesagt, bevor ich nichts mache und damit Relevanz verliere, mache ich irgendwas, ob da was dran ist oder nicht, ist doch gar nicht so wichtig. Es funktioniert. Und da sind wir wieder beim Konsumenten. Wenn die Leute aufhören, diesen Stuss permanent aufzunehmen, vielleicht sogar zu multiplizieren, dann wird es weniger Stuss geben. Das ist halt dann eine Sache, die ja ein Prozess, der eine Weile dauern wird wahrscheinlich, weil aktuell ist es genau andersrum.
Und im türkischen Fußball gab es ja noch mal ein Beispiel. Also es musste jetzt ja gerade Galatasaray dazu äußern, dass ihnen Jamal Musiala nicht per Leihe von den Bayern angeboten wurde. Das ist ja noch ein Level absurder als das, was wir bei Demirovic haben. Deswegen feiert er die Aussagen gut. Ich meine, ich glaube, uns war allen klar, das ist eigentlich eher als Quark zu verorten. Ich mag die Hoeneß-Aussagen, die so klar sind und auch bei Demirovic, glaube vor allem Christian auch, wir haben schon öfter mal dagegen gehalten, wenn es hier und da was gab. Also finde ich immer noch teilweise ein bisschen ja überdreht oder überhart, wie mit dem umgegangen wird, auch aus Fankreisen. Der liefert hier solide ab, der liefert solide Zahlen. Und deswegen finde ich auch die Aussage von ihm gut, dass er die Besten halten will und Melo dazugehört. Deswegen hat mich die Aussage auch da gefreut, aber auch in der Schärfe, wie dann sowas, ja, ich sag mal, weggebügelt wurde, was halt, wie er schon gesagt hat, brauche ich nicht viel hinzuzufügen, Quatsch ist und wo man wirklich selber sehr drauf achten muss. Sei es dann auch, das ist ja auch immer eine Form von Darstellung, glaube ich, jetzt irgendeinem auf Twitter, der 3 Follower hat, das ist sein erster Beitrag, ist es irgendeiner, wo ich weiß, der hat einen Track Record, wo was saß oder wo eben absolut nie irgendwas sitzt. Es ist halt auch brutal schwierig. Also klar, Konsumentenperspektive 100% und wir können da auch nicht allen helfen. So ein bisschen mitdenken muss jeder. Aber auch denen ist halt mittlerweile unfassbar schwer geworden. Also ich glaube, das ist einfach ein Gesamtgeschwür, was echt schwierig ist, wo sich jeder freut, wenn diese Transferphasen weitgehend vorbei sind und die Saison einfach läuft.
Na, das stimmt ja so nicht mehr, Felix, wenn ich da noch ganz kurz reingrätschen darf. Dieser Quark hört ja nicht auf, nur weil das Fenster zu ist. Mittlerweile läuft das 12 Monate durch, dieser Müll. Mal mehr, mal weniger intensiv. Aber Pause gibt's da keine mehr.
Ja, ja? Das schon, aber also mich juckt es im Saisonverlauf nicht großartig, weil es halt nicht direkt was passiert. So ein Transfer Sommer, Transfer Winter schon, aber klar, es läuft durchgängig durch, das ist ja schon klar.
Womit wir uns aber tatsächlich, und ich glaube, dann können wir das Gespräch, das ich übrigens sehr erhellend fand, zwischen uns gerade, wo wir uns aber einig sind, ist ja tatsächlich, dass es ist ein Geben und Nehmen, es ist Actio Reactio, es ist sozusagen die Senderseite und es ist die Empfängerseite. Und wir reden jetzt nur über so Dinge wie den Fußballtransfermarkt und es gibt weit wichtigere Themen auf der Welt, aber da sind wir bei Themen wie Medienkompetenz, wie ordne ich auch als Konsument die Verlässlichkeit einer sogenannten Quelle ein. Ja, das ist genau das, was Felix gesagt hat. Und deswegen finde ich das tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, wann Medienkompetenz als Schulfach eingeführt wird, aber das ist nicht unser
Niemals,
Thema hier.
Christian.
Glaube ich auch
leider
nicht.
Leider nie, aber das wäre auch mein erster Ansatz. Du musst es, aber eigentlich ist dafür schon zu spät, ja. Weil du musst dir überlegen, wenn du das jetzt angenommen, du würdest jetzt aus irgendein Wahnsinniger würde das jetzt auf den Schulplan setzen zum 1.9.26. Und das würde jetzt plötzlich gelehrt werden. Und es gäbe Leute, die das auch können. Ja, bis das dann verfängt in der Breite, gehen 1-2 Generationen durch, weil es seit Jahren werden Lehrpläne gefahren, die sich an dem Status quo deiner Gesellschaft orientieren, die vielleicht in den 90ern relevant war. Aber jetzt halt haben wir 2026, du wirst permanent von neuen Techniken, Technologien, Social und sonst was überholt und niemand gibt den Kids an die Hand, wie sie damit umzugehen haben, sondern der deutsche Staat, in dem Fall jetzt das deutsche Schulsystem, sagt schon, das sollen halt die Eltern machen. Aber wir haben jetzt schon Eltern, die es halt auch nicht mehr anders kennen. Wie sollen die das machen? So, ja. Aber bevor wir jetzt komplett abdriften, deswegen sind die Leute nicht hier, lass uns über Fußball sprechen.
Ich wünsche mir doch einfach nur Luis Figo am Stuttgarter Flughafen, nicht mehr und nicht weniger.
Kannst du dich noch an die Saga um Wagner Love erinnern?
Um Gottes Willen, ja.
Schön.
das war, glaube ich, Horst Held damals noch, damals diesen Brasilianer wollte.
Brasilianischer Nationalspieler von ZSKA Moskau, meine ich.
Schlussendlich ist das ganze Ding nur geplatzt, weil plötzlich aus Brasilien irgendwelche Softpornos aufgetaucht sind, wo der mitgespielt hat. Und da hieß es nachher, vielleicht ist es doch nicht so gut, wenn man für den jetzt ein paar Millionen 50 ausgeben. Und dann kam aber, das hat es, glaube ich, auch nicht besser gemacht, in meiner Erinnerung stimmt, kam stattdessen Ciprian Maritza. Der hat es leider auch nicht gut gemacht. Aber gut, ja. Es waren wilde Zeiten damals, ja.
Oh Gott, herrlich. Mir bleibt nichts anderes übrig, außer zu sagen, Themenwechsel, Jingle bitte.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von stickerpoint.de.
Wobei wir noch ganz kurz abräumen können, also wir sind jetzt im NLZ-Part, Philipp, aber so ein bisschen Transfermarkt können wir ein bisschen noch liefern, auch in diesem Bereich mit Blick auf Max Herbert, der bei dem auch möglicherweise ein Wechsel anstehen könnte in diesem Sommer.
Ja, da wäre ich sehr vorsichtig. Natürlich ist der Mann gefragt, weil er eine entsprechende Vita hat und auch schon Titel gewonnen und natürlich auch was drauf hat in allererster Linie. Aber ich habe es auch schon mehrfach gesagt, Kader VfB 2 ist immer noch eine Baustelle. Und dass die jetzt noch Spieler abgeben, die so wichtig sind wie Max, das würde ich fast ausschließen, dass das passiert. Daher ist gut für ihn, dass er einen Markt hat, weil das ist auch schlussendlich Anerkennung für das Profil ist, das er bietet und für die Perspektive vor allem, die er bietet. Aber ich kann da momentan nichts an Signalen erkennen, dass da wirklich was dran ist, dass da noch was passieren kann bis zum 1. September, 31. August, wie auch immer, wann es genau zugeht, das Fenster.
So ist es für euch da draußen, die Info für alle medienkompetenten User und Leser. unser Transferticker versucht wirklich alles da abzubilden und natürlich dann auch den Schluss vom vergangenen Wochenende abzuräumen, aber vor allem geht es wirklich auch um diese Themen. Ist was dran? Kann was passieren? Gibt es mögliche Interessenten? Gerade zu Max Herbert haben wir euch da am vergangenen Wochenende auch was reingebaut.
Auf der Zugangsseite, wie gesagt, ist was zu erwarten beim VfB 2 noch. Die werden noch versuchen, Qualität dazuzunehmen, ja, von außen. Und aber dass sie solche wichtigen Spieler wie Max abgeben, das ist eher nicht zu erwarten.
Heute ist so ein bisschen unsere 411. Folge, ist ein bisschen die Folge der Erlebnisberichte. Wir hatten Heiko beim Testspiel, wir hatten Dirk bei der Mitgliederversammlung, wir haben nachher auch noch, kann ich sagen, beziehungsweise gleich in wenigen Minuten Philipp zum Trainingslager der VfB-Frauen und jetzt aber erstmal haben wir Felix, der hat auch einen Erlebnisbericht für uns. Ihr erlebt so viel, ich finde das richtig gut. Felix, du hattest am Wochenende zu tun und warst beim Testspiel des VfB 2 tatsächlich gegen den SSV Ulm.
Das ist richtig. Donnerstag erzähle ich euch noch, ich bin nicht eingeplant. Am Freitag sah es schon wieder anders aus. Ich durfte live tickern zu diesem Testspiel in Jungingen. Auch das wirklich eine schöne Anlage, wo wir es vorhin vom VfB-Test hatten. Schönes Wetter gewesen, also wirklich alles da gewesen. Ich glaube auch da so 600, 700 Leute wahrscheinlich da gewesen. Ulm war es, also nicht Jungingen, sondern SSV Ulm, vierte Liga gegen VfB 2. Nico Willig mit dabei. Bei Ulm hast du ja auch 5, 6, 7 Spieler, die VfB-Vergangenheit haben, Per Lockel, Mathis Hoppe und so weiter und so fort. Auch der Trainer mit Jungwirth, auch so 17, Isik war auch beim VfB. Also sehr, sehr viel VfB, wenn auch in verschiedene Teams verteilt und gefühlt auch mehr in Ulm fast verteilt. War gar kein schlechter Start von den Ulmern. Hast auch viel Reinruferei gehört vom Jungwirth. Also auch der, wie will ich sowieso, braucht man fast gar nicht mehr sagen, sehr, sehr lautes Organ da am Spielfeldrand. Sehr energisch reingegangen. Auch die spielen Pressing, hat sich dann irgendwann so ein bisschen verloren. Und dann hat der VfB so ein bisschen das Ding an sich gezogen und eben gezeigt, wer hier Drittligist ist, so ganz doof gesagt, weil die Ulmer sind davor reingegangen mit 6 Testspielsiegen in Folge. Das waren aber auch dann Bayern München 2, Augsburg 2 und so. Da war der VfB schon das höchste Kaliber, der VfB 2, was es angeht. Macht dann seine Tore, Zickers nach 30 Minuten, fängt einen Rückpass geschenkt von den Ulmern ab. Also irgendwo, so hat der Trainer später auch gesagt, ein Geschenk, also der Ulmer Trainer. Janjic trifft, Außenverteidiger, schöner Abschluss, Elfmeter, ohne Diskussion, wo einer wirklich sinnbefreit abgeräumt vom VfB ist. Sessa macht das Ding, er stand schon 3-0 zur Halbzeit. Und auch da und auch das Stil echt und Erlebnisbericht mäßig saß man schön auf dem Gras an der Bande. Also da ist halt nichts mit Pressetribüne oder irgendwas in der Form, der sitzt halt auf dem Boden. War für den Live-Ticker auch eine spannende Sicht, aber macht dann halt trotzdem irgendwie auch Spaß, weil es der Klassiker und so können wir hier nichts zum Einwerfen vom echten und ehrlichen Fußball ist, weil das war es zu 100%. Aber ja, dann war es halt von Ulm ein bisschen uninspiriert, nicht so viel Energie wie in den Testspielen zuvor. VfB macht noch das vierte, das 4-0 in der 56. der Endstand von Gottes Willen. Matschzrak, ich krieg den nicht ausgesprochen, aber ihr kriegt's glaube ich raus. Majerczak, irgendwie so, da ist so ein CH drin, das ist schwierig, aber ein schönes Tor, lässt einen aussteigen aufs kurze Torwart-Eck, Keeper ausgeschaut, und dann ist am Ende nicht mehr viel passiert. Wenn jemand noch hätte treffen können, dann wäre es der VfB 2 gewesen. Die Ulmer hatten auch ein paar Szenen, vor allem zu Beginn der ersten Halbzeit, deswegen vielleicht ein Tor zu hoch, aber am Ende, ja, schon durchaus verdient, ein paar Geschenke der Ulmer, aber das 4-0 geht schon so in Ordnung.
Weißt du, was mich wirklich, wirklich glücklich macht, Christian? Ich kann mich noch gut dran erinnern, als Felix bei uns angefangen hat und ich den haben wir ihn zum ersten Mal mitgenommen auf so Kicks und gesagt, jetzt schreib ich mal. Mhm. Und er hat sich wirklich schwer damit getan. Am Ende kam irgend so was Schulaufsatzhaftes dabei raus, ja, und hat da Blümchen und Schleifchen dran gemacht und tralala. Und heute rockt er dir hier so einen Spielbericht im Audio runter von einem Testkick irgendwo vor den Toren von Ulm und er macht es in einer Art und Weise, als würde er gerade seinen wöchentlichen Einkaufszettel vorlesen. Ja, alles drin, was du brauchst, nüchtern, klar, sauber, kompakt. Guck dir mal an, was für ein Weg der gegangen ist. Ja.
Brutal. Ja.
Wir sind stolz. Jufliegschule.
Ja, die
Jufliegschule. Ja, das war die auch Julian Lewis durchgemacht hat, den habe ich ja ganz vergessen.
Da saß der neben mir auf der Tribüne vom Gazi-Stadion und hat was Blut und Wasser geschwitzt, der Maler. Was soll jetzt
dieser viel zu engen Pressetribüne, ja, die ist schlimm. Am Gras an der Bande.
Pressebereich Gazi-Stadion, also die Sitze da oben zur Tribüne, das ist ein Witz. Ja, das ist ziemlich schlimm.
Wie gesagt, Rommelshausen bildet aus. Ich konnte auch lange Julian Lewis bestaunen auf dem Platz. Das war auch ein schönes Extra.
Sehr gut, da siehst du mal. Jetzt hockt er da, der Felix, und ballert dir den Spielbericht hin, tickert das Ding unter schwierigen Bedingungen auf irgendeiner Naturtribüne so. So muss das doch sein. Wir sind, ja, also da merkt man auch bei uns, wie viel Zeit Fall, wir schon hinter uns haben, ja, in dieser Kombo. Ich bin übrigens gespannt. 4 Jahre. Krass, 4 Jahre, ne? Ich bin gespannt übrigens, Felix, also du bist ja bei den Ulmern so ein bisschen natürlich auch noch involviert. Die wollen wahrscheinlich unbedingt wieder hoch, oder? So wie man das wahrnimmt. Und beim VfB 2 weiß man, was Sache ist, man will einfach wieder drin bleiben, neue Spieler vorbringen und wenn es geht, in der dritten Liga bleiben.
Ja, und da waren noch ein paar U19-Spieler dabei. Das hast du gemerkt, wenn auf einmal eine Rückennummer da stand, die bei Transfermarkt nicht hinterlegt war bei irgendeinem Spieler. Ich glaube auch ein Rezepi und sowas waren dabei, bei den Ulmer genau das Gleiche. Und klar, ich glaube, ein Kollege hat es bei uns formuliert, um kurz zu Ulm zu gehen, die haben teilweise mehr Zweitliga-Erfahrung jetzt im Kader oder Drittliga-Erfahrung, als es in der letzten Drittliga-Saison hatten. Also die haben schon ordentlich eingekauft, sagt sehr viel VfB-Vergangenheit. Und beim VfB 2, sagt, ohne jetzt viele Testspiele so intensiv gesehen zu haben wie am Samstag, bin ich mir auch relativ sicher bei dem Blick auf die dritte Liga, dass der Klassenerhalt auf jeden Fall wieder möglich ist. Da steckt so viel Talent drin, auch so viel Talent, das mittlerweile schon Drittliga-Erfahrung hat, das auch so 19 hochkommt, das irgendwelche Jugendliga-Erfahrung hat. Also auch da Trainer sowieso sehe ich den VfB recht entspannt aufgestellt, weiterhin in der dritten Liga zu sein, was natürlich auch überragend für die Entwicklung ist und um Leute halt einfach Spielpraxis zu geben, die nicht vierte Liga oder irgendwann mal fünfte Liga hieß beim VfB 2, sondern halt mittlerweile die dritthöchste.
Darf man im Ulmer Kontext auch Mario Estasi gern mal erwähnen. Ja, man spricht immer viel von Jungwirth, dem Trainer, und von Isik, dem Sportchef. Ja, aber der tatsächlich sportliche Leiter, der da auch viel macht, ist Mario Estasi. Der hat hier auch in den Namen in der Region, also wer sich hier mit höherklassigem Amateurfußball beschäftigt hat die letzten Jahre, der hat den Namen schon ein paar Mal gehört. In diversen Funktionen, war zuletzt in Freiberg, glaube ich. Und ist jetzt in Ulm mit Murat Isik eben am Start und baut dann VfB 3. Ja.
So kann man das wohl nennen. Dann hätten wir den dritten Erlebnisbericht. Und ich würde sagen, bevor wir zu unserem vierten kommen, Philipp, und du uns deine Eindrücke noch liefern kannst. Du hast O-Töne gesammelt. Du bist beim Trainingslager der VfB-Frauen gewesen in den Ammergauer Alpen. Und so sehr wir hier unsere Erlebnisberichte mögen, am liebsten hören wir doch die Akteure und Protagonisten selbst. Du hast mit Nico Schneck gesprochen, dem Trainer der VfB Frauen. Und dann würde ich sagen, hören wir direkt mal, wie er denn das letzte Testspiel gegen den FC St. Gallen und dann aber auch das Trainingslager als Gesamtheit betrachtet. Bitteschön.
Ja, am Ende vom Trainingslager ist, glaube ich, schon so, dass wir auch nicht mehr ganz so frisch waren. Trotzdem haben wir das gesehen, was wir wollten, über weite Strecken, dass wir früh Druck gemacht haben, dass wir den Gegner nicht viel Zeit gegeben haben, dass wir uns Möglichkeiten rausgespielt haben. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen was liegen lassen im letzten Drittel oder vorm gegnerischen Tor. Ich glaube, da hätte das Ergebnis deutlicher sein können. Aber insgesamt ist es trotzdem schön, das Trainingslager mit einem Sieg abzuschließen. Und ja, da ist das Ergebnis dann zweitrangig, sondern es geht mehr darum, ob wir einfach auch die Dinge sehen, die wir uns versuchen zu erarbeiten unter der Woche. Und das ist schon das, was Priorität hat für uns. Wir haben bisher, finde ich, sehr, sehr gut zusammengefunden, vor allem als Gruppe zusammengefunden. Und das war definitiv auch der Fokus jetzt in diesem ersten Block der Vorbereitung, der jetzt eben zum Abschluss kommt mit dem heutigen Spiel, sportlich gesehen. Und ja, wir haben die Spiele gewonnen. Wir haben mit Mainz einen Gegner gehabt, der ja mit uns in der Liga spielt, auf Augenhöhe, konnten es auch positiv bestreiten, wohl wissend, dass wir früh in der Vorbereitung sind. Aber trotzdem hilft es natürlich, wenn du dann Erfolgserlebnisse hast. Und deshalb bin ich insgesamt sehr zufrieden. Und vor allem aber, weil wir einfach gesehen haben, auch in der Woche, wie schnell es ging, dass die Mannschaft mit recht vielen neuen Spielerinnen zu einer Einheit wird. Wir haben das gesehen bei Kleinigkeiten wie, ja, dass man am Tisch nicht immer neben der gleichen sitzt. Genauso aber auch dann bei Team-Events, wo einfach eine super Atmosphäre ist und ein gutes Miteinander und richtig gute Gespräche entstehen. Und das ist, glaube ich, die Basis erstmal, um dann jetzt nach einer kleinen Pause mit dem zweiten Block deutlich inhaltlicher noch zu werden. Maxi hat auf jeden Fall eine Führungsrolle inne, das ist klar. Einfach weil sie unglaublich viel repräsentiert von dem, was wir sehen wollen an Professionalität, an Leidenschaft, an Einsatz, an Wille, an Bereitschaft. Kapitän oder Captain's Team oder auch dann Mannschaftsrat, das sind die Spielerinnen, mit denen wir im Trainerteam einfach eng zusammenarbeiten. Da ist ein guter Austausch und deshalb ist es auch wichtig, dass wir da, glaube ich, einfach dann da eine gute Verbindung haben und dann ja auch sehen, wer sind denn die Spielerinnen, die einfach diese Werte, die wir sehen wollen, transportieren und entsprechend kommt es dann von uns.
Philipp, du warst in den Ammergauer Alpen. Erste Frage tatsächlich, wie schön ist es dort? Und zweite Frage, welche Eindrücke nimmst du vom Trainingslager mit?
Ekelhaft schön. Ja, also
du hast mir Bilder geschickt, Mann, das war echt.
Das ist echt schon ekelhaft.
Ja, ja, ist echt schön.
Voralpen-Gegend, ja, oder im Endeffekt geht es dann da schon so richtig ein bisschen in die Höhe und dann hast du da ganz viele Seen, ja. Staffelsee und Ammersee und was weiß ich nicht alles, wie sie alle heißen. Das im Endeffekt ein kleiner Ausflug Richtung Geologie. Als früher die Gletscher da waren, sich zurückgezogen haben, blieben halt diese Seen zurück. So, und alles hübsch da. Und vor allem, es gibt sehr gute Brauereierzeugnisse, wenn das interessiert. Ja, fast jeder Ort hat eine Brauerei oder manchmal sogar Wirtshäuser, die ihr eigenes Zeug machen, das dann wirklich nur dort drin gibt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich habe nicht viel gesehen in diesen zwei Tagen, weil es nur eine Trainingseinheit war. Dann hatte ich mit Laura Giuliani gesprochen. Das Gespräch lest ihr schon bei uns auf den Seiten. Neue Torhüterin, neue Nummer 1 beim VfB. Und dann eben dieses Testspiel über 3x35 gegen St. Gallen. Und trotzdem reicht das, dass dir schon ein paar Dinge auffallen. Das eine ist, also Intensität, aber auch Spirit in der Truppe scheint, da hat's richtig gepasst. Ja, also da hat man ordentlichen Zug gesehen und trotzdem kam der Spaß nicht zu kurz. Und in diesem Spiel gegen eine Mannschaft, der man so, sag ich mal, deutsches Zweitliganiveau attestieren darf, dem FC St. Gallen, die Damen, habe ich in VfB Stuttgart gesehen, wie ich ihn zuvor noch nie gesehen habe. Also die Art und Weise, wie die mittlerweile Fußball spielen, was für eine Qualität da drin steckt, auf jeder Position, teilweise doppelt besetzt, das hat richtig Spaß gemacht und hat nichts mehr mit dem zu tun, was man da unten vor anderthalb, zwei Jahren noch zu sehen bekommen hat. Und das möchte ich gar nicht, despektierlich soll das gar nicht klingen, sondern es ist einfach, du siehst eine Evolution, eine Fortentwicklung in einem Tempo, da ist jede Menge Qualität drin in der Truppe. Die sagen auch von sich selbst, ich habe natürlich mit dem einen oder anderen noch rund ums Team gesprochen, Lisa Lang beispielsweise länger gequatscht. Also die sind sehr guter Dinge, dass die drei Mannschaften hinter sich lassen können in dieser Liga. Ja, du siehst auch jetzt zum Beispiel bei Spielerinnen, die schon länger da sind, die eine heißt, das ist die Japanerin, die Kleine, konnte mir schon ihren Namen am Wochenende nicht richtig merken. Yuka Hirano heißt sie. So, die ist schon eine Weile da und die ist Du siehst aber jetzt plötzlich, wie gut die ist, weil sie jetzt Mitspielerinnen hat, die genauso gut sind wie sie. Ja, und es gibt ja manchmal solche Spieler, die in Mannschaften, wo das Drumherum für sie nicht passt, nicht ihr Optimales abrufen können. Ja, und das ist jetzt der Fall. Die spielt plötzlich doch zwei Klassen besser. So sieht's von außen aus. Wenn man die letztes Jahr PSV hier und da mal über den Platz hat hechten sehen, dachte ich, okay, alles schön und gut, aber ja. Und jetzt siehst du, richtig Dampf, Athletik sowieso stimmt, Spielphilosophie stimmt, aber die Umsetzung ist einfach eine ganz andere, weil die Qualität, die individuelle auf den einzelnen Positionen so stark angewachsen ist. Hat richtig Spaß gemacht, dazu zu schauen. Auch wenn sie eine Weile gebraucht haben, um den Gegner zu knacken, erst nach, glaube ich, 40 Minuten fiel das erste Tor. Das ist schon wirklich, wirklich gut gewesen. Hat Spaß auf und Lust auf mehr gemacht. Und ich bin sehr gespannt, was da bald im Gazi-Stadion bei den Heimspielen dann zu sehen ist. Und hoffe, da kommen echt Leute hin, weil das sich mittlerweile echt lohnt, dazu zu schauen. Und Alex Wirle hat ja bei der MV eine schöne Spitze losgelassen. Die Kickers, die haben da oben 4000er Schnitt. Das können wir uns eigentlich nicht gefallen lassen. Ja, also das soll bitte möglichst viele Zuschauer da hochpilgern, um sich das anzuschauen. Ist auch für Familien ideal, gerade mit kleinen Kindern sowieso. Gazi-Stadt und top.
Dauerkartenverkauf gibt's ja auch. 100 Euro, glaube ich, am günstigsten, 150, 200. Also auch das ist ja alles sehr, sehr erschwinglich. Also für Dauerkarten-Fußballverhältnisse.
Absolut. Ich als treuer Nutzer der Stadtbahnlinie U7 kann das nur empfehlen. Also fahrt zu Waldau, das ist echt gut. Und ich finde tatsächlich auch, also zum einen die Eindrücke, Philipp, die du mitgebracht hast oder die Aussagen, die wir von Nico Schneck gehört haben, der auch gesagt hat, das war jetzt sozusagen der erste Teil der Vorbereitung. Im zweiten Teil wird es dann noch intensiver, geht noch mehr auf Spielform und auch taktische Fragen, was sich dabei einfach personell getan hat. Du hast mit der neuen Torhüterin Laura Giuliani gesprochen, die ihres Zeichens italienische Nationaltorhüterin, also sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt. Und trotzdem tat sich natürlich bei den VfB-Frauen auch personell was in die Richtung, dass nämlich Chiara Beck ihren Vertrag verlängert hat beim VfB Stuttgart, ob schon sie, und das weiß sie, das ist klar, in der Torhüterin-Hierarchie jetzt einfach auf die 2 rutscht, eben weil mit Laura Giuliani die neue Nummer 1 da ist. Aber Chiara Beck hat auch in der vergangenen Saison, gerade in diesen letzten Spielen, wo es wirklich spitz auf Knopf ging, teilweise mit herausragenden Paraden in der Anfangsphase oft, dafür gesorgt, dass die VfB-Frauen nicht in Rückstand geraten sind, immer präsent gewesen, guter Geist auch in diesem Team. Und dass dann eben sie dann sagt, klar, ich verlängere, ich rutsche zurück ins zweite Glied, ich setze mich aber in den Dienst des Teams und bin einfach gerne hier, ist einfach auch ein Zeichen dafür, dass es da in der Teamchemie und in der Teamhierarchie stimmt, was wir eben auch bei Nico Schneck gehört haben und was du jetzt auch schon andeuten konntest.
Absolut, also es war so wahrzunehmen und sind einfach gute Voraussetzungen, Vorzeichen auf das, was da jetzt ansteht, nämlich eine Bundesliga-Premierensaison und ich bin wirklich gespannt, wird da echt auch so oft es mir möglich ist, selbst vor Ort sein, weil ich das sehen möchte, ja, wie die sich schlagen und dann wird sich zeigen, was nachher am Ende unterm Strich steht oder ob sie überm Strich stehen, so rum.
So ist es. Vor Ort bist du auch in Offenbach am Mittwoch, darüber sprechen wir gleich, nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
Werbung.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Werbung Ende.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben für euch noch den Blick nach vorne in die nächsten Tage, was da genau ansteht, sozusagen zwischen Dienstag und Dienstag, wenn man so möchte, wenn jetzt unsere Podcast-Folgen erscheinen. Und am Mittwochabend um 19 Uhr, wir haben es in der vergangenen Woche schon angerissen, aber jetzt kribbelt es, glaube ich, schon ein bisschen bei dir, Philipp, geht's, sagt man, auf den Biberer Berg, an den Biberer Berg zum Testspiel bei den Kickers aus Offenbach.
So ist es, ich glaube, Anpfiff ist sogar 18:30.
Ja, ich habe tatsächlich bei den Kollegen des Kickers stand 19 Uhr, auf der VfB-Homepage steht 18:30, ich bin selbst nicht ganz sicher. Es ist am Mittwochabend.
Es ist am Mittwochabend, richtig. Es wird vor einem relativ gut besuchten vier Tribünen stattfinden, ja, das ist gut nachgefragt. So meldet man mir aus Offenbach das Spiel und es ist so ein erster richtiger Prüfstein, ja, weil jetzt sind es halt keine Ober- und Verbandsligisten mehr, jetzt ist es halt ein Regionalligist, der immer für sich das Ziel hat, oben mitzuspielen, respektive aufzusteigen. Wie gut sie dieses Jahr sein werden, die Kickers, wird sich zeigen. Ich bin gespannt, was es dort zu sehen gibt und ich, wie gesagt, gehe davon aus, dass es den ein oder anderen Hinweis in den Formationen zu sehen gibt, die Sebastian Hoeneß aufs Feld schickt. Und dann kannst du, wie gesagt, auch sehen, was waren jetzt diese beiden Aufklops am Anfang da wert. Am Samstag dann in Stuttgart, nicht mehr in Felix Mahlers Vorgarten in Weinstadt, wie heißt es, Benzdorf-Stadion, Benzach-Stadion?
Ich habe den Rasen nicht gut genug gepflegt.
Genau, ja. Du warst nicht oft genug mit dem Gartenschlauch draußen, deswegen können die da nicht kicken, weil der Rasen einfach vertrocknet und verbrannt ist und jetzt gehen sie auf den M1. Das ist einer der drei Plätze, die ertüchtigt wurden auf der anderen Seite der Mercedesstraße. Da liegt halt ja mittlerweile auch Hybridrasen und da war auch der Trainingsauftakt der Männer und auch der Frauen. Die haben da auch gegen Mainz drauf gespielt auf dem Platz. Also da wird jetzt gespielt. Alle Karten, alle gekauften, behalten ihre Gültigkeit. Und das ist dann der erste richtige Vergleich auf mehr oder minder Augenhöhe, weil Erstligist gegen Erstligist am Samstag gegen Paris FC.
Um 15 Uhr übrigens, komplett ohne widersprüchliche Angaben mit Blick auf die Anstoßzeit. Das kann ich euch sagen.
Korrekt.
Und in Weinstadt spielen sie ja trotzdem noch an einem anderen Zeitpunkt an.
Genau, das Spiel wird in der langen Länderspielunterbrechung im Herbst, September auf Oktober wird da was stattfinden. Da gibt es ein Testspiel gegen irgendeinen anderen Gegner, der noch nicht feststeht. Das wird dann dort sein. Bis dahin musst du halt ein paar Mal raus mit dem Gartenschlauch, Felix. Ja, das ist auch ordentlich grün.
Das trifft uns alle überraschend.
So, jetzt hat Philipp vorher schon angedeutet, was es in Offenbach denn alles zu sehen geben wird sportlich. Felix kann uns vielleicht sagen, was es denn in Offenbach zu sehen geben wird modisch. Denn es ist davon auszugehen, so hat zumindest auch sagen wir mal Alex Werle am vergangenen Wochenende in Mulfingen zeigen können, dass da ein neues Trikot gezeigt, präsentiert wird. Wir können jetzt schon sagen, denn der VfB hat das Stand jetzt im Lauf des Montags kommuniziert, dass am Dienstag ein neues Trikot präsentiert wird. Das heißt, so viel können wir sagen. Es wird ein neues Trikot geben, das wird präsentiert und es könnte sein, dass es ungefähr so aussieht wie das, was Alex Werle beim Testspiel getragen hat. Es könnte aber auch sein, dass es ganz anders aussieht.
Da muss ich tatsächlich ganz kurz reingrätschen. Das war einfach nicht das Testspiel, sondern es war der CSD. Der ist auf dem CSD mit dem Teil auf dem Wagen gestanden.
Stimmt, aber ja, es war dann sozusagen beim VfB in der Story, ne? Also
am Testspieltag, so irgendwie. Ja.
Genau. Trikolibs machen wir mittlerweile selbst beim VfB Stuttgart, ja, da brauchen wir keine keine anderen mehr, die das für uns tun.
So, das ist nämlich der Punkt, auf den ich hinaus wollte. So, also auch dieser Story-Teil wird ja auch nicht umsonst, also, ne, das...
Natürlich, ne, das ist part of the game. Passiert, Leute.
Kann uns keiner erzählen. Wir versuchen es jetzt natürlich euch auch darzustellen. Das ist kein Zufall, was da passiert ist am vergangenen Samstag, was die Kommunikationsstrategie des VfB Stuttgart betrifft, um da irgendwie jede Illusion zu nehmen. Aber ja, was ist zu erwarten? Ist es das Trikot, Felix? Weißt du schon was? Ist es vielleicht was ganz anderes? Ist es ein Torwart-Trikot? Können wir was sagen?
Ich weiß da nichts Genaues. Ich kann nur wieder mit der klassischen Modekritik kommen, quasi schon von den ersten Leaks. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, komm, letztes Mal hat irgendwer online bei X oder sowas geteilt. Jetzt machen wir halt diesmal ein Leak selber. Und so viel Abstand hast du ja auch nicht mehr. Also Dienstag kommt es ja ohnehin dann. Und ja, das hat so ein bisschen was von 2006, 2007, das Ausweichtrikot. Also einfach Hauptfarbe ist Gold. Und auch da sieht man, also auf dem Werle-Bild zum Beispiel auch, aber jetzt haben wir auch kurz bevor uns Aufnahme geschaltet, es kam der Teaser raus zum Trikot, dass es am Dienstag kommen wird. Wir haben Hauptanteil Gold, wieder so ein paar Eingravierungen drin, du hast so ein paar Details, die man an Ärmeln erkennt, die man oben am Kragen erkennt. Und was ich interessant fand, bei dem Reel, was es dann ist, die Ankündigung, ist noch jemand rausgestapft mit demselben Trikot, nur andersrum. Also Hauptfarbanteil war da schwarz und der Brustring dann Gold. Ich weiß nicht, ob das dann beides kommt, dass das dann ein Torwarttrikot ist. Ganz wilde Ideen von, man kann ja Trikots auch mal umdrehen. Haben ja auch ein paar Mannschaften schon als Gag gemacht. Das erwarte ich jetzt fast nicht. Aber dass jemand nochmal beim anderen Trikot nur andere Aufteilung kommt, fand ich schon überraschend. Und auf den ersten Blick, auf den ersten Leak quasi an Werle getragen, fand ich das auch wieder eigentlich echt ganz schön, auch wenn ich eher der Fan bin von der anderen Verteilung, also hauptsächlich schwarz und ein bisschen Gold. Aber ich finde beide Ausführungen zu dem, was man gerade bisher sehen kann, ohne es in der Hand gehabt zu haben, bisher ganz schön.
Könnt ihr euch noch an diesen silber-schwarz, leicht rot Fetzen erinnern? Aufstiegssaison, die zweite war es, glaube ich. Die war, oder war es die erste? Ich weiß nicht, war auf jeden Fall nur noch Puma.
Ja. Und ich meine, es war die erste. Ich meine, dass man mit dem unter anderem in Braunschweig gespielt hat unter Hannes
genau,
Wolf.
Genau, Braunschweig, so Dinge, ja, da war ich auch mehr, bei dem Spiel, da, ja, bei diesem ja, Dauerregenspiel. Ja, und da hat, ja, und da hat, also, wenn du heute mit dem Moischi sprichst, also Michael Moisch, dem Zeugwart, dann wird er dir, wenn die Sprache auf dieses Trikot kommt, wird er dir nur die Augen verdrehen und sagen, das ist der schlimmste Fetze, den wir je angehört haben, der letzte Jahr. Aber nicht, weil die, ihm die Farbkombination nicht taugt, sondern weil Puma damals so ein, die hatten als Gag, ihr kennt doch dieses Kinesio-Tape. Kinesio-Tape, das man so mit Blau, Grün, Pink trägt bei verschiedenen muskulären Themen und die Physios machen einem das ran und es soll was bewirken. Und dieses Tape war in abgewandelter Form in die Trikots eingearbeitet. Ja, um den Spielern, was weiß ich was, keine Ahnung, Kompression oder Dekompression oder irgendeinen Käse haben sie halt da jedenfalls sich dazu ausgedacht. Und das und die Textilqualität in Kombination hat dazu geführt, dass du die Trikots einfach einmal nur angucken musstest, dann sind die, haben die Fäden gezogen, sind verrissen, sind gerissen. Bei jedem Zweikampf, wenn du einen, wenn der eine mal kurz auf Trikot gezogen hat, stand der Kontrahent quasi oben ohne da, weil sich das Ding in seine Einzelteile aufgelöst hat. Und die haben dann tatsächlich später bei Puma wohl einen Textilfehler zugegeben. Ja, das kam auch nie in den breiten Markt. Also die Fans, die sich das gekauft haben, haben eine andere Textilqualität bekommen als das, was die Spieler getragen haben. Und dann musste Puma das alles wieder einsargen und was weiß ich, was sie damit gemacht haben, verbrannt oder keine Ahnung was. Jedenfalls wurde es dann während der Saison nachgeliefert in einer anderen Textilqualität, die dann reißfester war und kein Kinesio-Tape mehr drin hat.
Meine Güte. Das ist wirklich auch mit Blick auf die ganzen Trikots, die der VfB hatte, gibt es glaube ich auch ganz, ganz viele Geschichten. Gerade dieses Ausweichtrikot hatte natürlich schon viele verschiedene Ausführungen. Jetzt, als ich dieses Bild von Alex Werle gesehen habe am vergangenen Wochenende, muss ich sagen, habe ich direkt gedacht an Feyenoord Rotterdam auswärts. Dieses 3-0. Aha. So ein bisschen, weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Bobic unter anderem Verlat, so ich glaube auch Balakov war dann auch noch dabei. Also so diese Saison, ich meine, es war Mitte der 90er muss es gewesen sein. Und dann gibt's auch noch, also ich weiß gar nicht, wie ich euch das beschreiben kann. Manchmal assoziiere ich bestimmte Spieler mit bestimmten Trikots und mit diesem goldenen Trikot oder mit dieser goldenen Farbe assoziiere ich Ahmed Salah Hosni. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ob sich daran noch jemand erinnert. Auch damals ein Spieler gewesen beim VfB. Frank Verlat assoziiere ich immer mit diesem rot-schwarz gestreiften, mit dem er einen Siegtreffer auf Schalke erzielt hat. Also lauter solche Geschichten. Okay, being Christian Pavlic, ich will nicht zu sehr ins Detail reingehen. Fakt ist, wenn ihr diesen Podcast hört, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dieses Trikot wirklich schon kommuniziert sein und wirklich schon feststehen, ob es denn dieses güldene Trikot ist, das Alex Werle beim CSD getragen hat oder ob es dann doch ein anderes ist, das lest ihr natürlich bei uns. Ihr erfahrt es auch in den sozialen Netzwerken bei uns. Das heißt, wenn ihr im Laufe des Dienstags diese Folge hört, dann wird das schon offiziell feststehen. Und da sind wir natürlich auch so nett und überlassen dem VfB die kommunikative Oberhand und die letztendliche Entscheidung, wann und wie sie es kommunizieren und wie es dann auch aussieht. Apropos soziale Medien, ich glaube, das ist so ein bisschen das Stichwort. Da freuen wir uns, wenn wir mit euch in Kontakt treten und wenn ihr euch bei uns meldet. Ich finde das richtig schön, dass auch in der vergangenen Woche zu all den Video Dingen, die wir gedreht haben, also rund um Testspiel, rund um eben Trainingslager der VfB-Frauen, dass ihr da mit uns in Kontakt tretet. Euch scheint der Content auch zu gefallen, zu ganz großen Teilen. Das freut uns wirklich, dass wir euch da einfach auch wirklich multimedial mitnehmen können. Natürlich textlich auf unseren Seiten, auditiv hier im Podcast und eben jetzt auch in Videoform auf den verschiedenen Socials.
Ich hätte gerne noch mehr Mitspieler, Gegenspieler, gegen mich Tipper in unserem Tippspiel. Präsentiert von stickerpoint.de, hat noch weiterhin ein paar hundert Plätze frei. Ihr meldet euch fleißig an. Ich sehe das jeden Tag, wenn ich mein E-Mail-Postfach aufmache, weil ich die ganzen Anmeldungen immer dann sehe. Aber das reicht mir noch nicht. Ich will diese 3000 voll haben. Ich möchte von 2999 Personen jede Woche mindestens einmal gedemütigt werden. Also meldet euch zu diesem Tippspiel an, damit ihr das tun könnt. Ja? Nämlich Sätze beweisen, dass ihr besser tippen könnt als der Meißel, der Olle Meißel. Ja.
Sätze wie "ich möchte gedemütigt werden" kenne ich nur vom deutschen Sportfernsehen nach Mitternacht, aber jetzt auch in Ihrem Podcast statt, ja, meine Damen und Herren.
Ja gut, ja. So lange durfte ich früher nie aufbleiben, Christian, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Ja. Wahnsinn. Und genau, Felix, du hast auch Dinge vor in dieser Woche, so viel habe ich rausgehört. Auch bei dir drüben in Ulm, es steht, glaube ich, einiges an jetzt diese Tage. Ne?
Das ist richtig, ja. Wir haben hier einen NBA-Champion, der vorbeikommt. Anteilseigner ist bei Ulm, der Herr Hartenstein. Das Trikot wird natürlich interessant, wenn es rauskommt. Und dann muss ich schon sagen, klar, Testspiele sind immer schön, wenn sie dann auflaufen. Aber ich kann mich nur anschließen. Also wenn es jetzt mal anfängt mit Offenbach, Paris, FC. Ich warte immer noch auf die Fulham-Tickets. Ich werde dort sein. Mit Ticket, in welcher Form auch immer.
Immer noch nichts passiert.
Immer noch nichts passiert, um das nochmal anzubringen. Aber ja, man merkt schon so langsam, das haben wir schon bei ein paar Tagen schon im August dann auch erreicht, so langsam geht es wirklich richtig los.
So, dann würde ich sagen,
ich
haben wir alles.
Ich glaube, um dem Felix zu helfen, nehme ich jetzt gleich mal den Hörer in die Hand, ruft da unten an und fragt, was da los ist. Das ist ja echt nicht auszuhalten, ne?
Ich bin sicher, ihr werdet so oder so, wie auch immer die Tickets dann an euch kommen, herausragende Tage haben in London. Das gönne ich euch von Herzen. So. Ansonsten für euch da draußen, folgt uns, liked uns, meldet euch bei uns. info@meinvfb.de ist die E-Mail-Adresse eures Vertrauens. Liked, subscribed bei YouTube und auch auf TikTok sind wir jetzt. Da füllt der Herr Meißel ganz brav und ganz zuverlässig diesen Kanal mit neuen Videoinhalten. Das war, glaube ich, jetzt auch, ist auch was Schönes, ne?
Ja, ich bin auch dabei, mich tatsächlich mit diesem ganzen sozialen Netzwerk anzufreunden. Beziehungsweise wir als Mein VfB. Aktuell ist es so, dass es eben für uns einfach ein weiterer Ausspielkanal unserer Bewegtbildinhalte ist. Was daraus wird, wird sich zeigen. Ne? Aber macht Spaß, auch da VfB-Fans zu sehen, bemerken, mitzubekommen, die halt diese Inhalte mögen und sie auch multiplizieren zum Teil. Und ja, macht Spaß und wird so weiterlaufen erstmal. Wo es hingeht, wird sich zeigen.
Stichwort macht Spaß.
Es ist auch schön, Teile von euren Quizzes da wieder zu finden. Das hat mich sehr gefreut, dass ich das...
Ja, wir müssen mal neue machen.
Ich habe eingespielt, bevor ich euch gefolgt bin. Also es scheint zu funktionieren. Wir haben eine gewisse Medienkompetenz auch bei TikTok.
Tatsächlich ist das was für zum Beispiel diese Länderspielpausen, die da anstehen noch in diesem Jahr, dass wir mal ein, zwei Drehtage machen, um einfach so ein paar Quizze durchzuproduzieren, die man dann nachher da einspielen kann. Ja.
Spaß hat's gemacht, auch mit euch, die 411. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt Philipp, du kriegst jetzt noch hier deine Minute, wenn du möchtest, weil wir jetzt sozusagen in unserem Rhythmus gewechselt sind. Ich war in den vergangenen Tagen nicht vollumfänglich überzeugt, ob wir wirklich diese kurze Zeit zwischen der letzten Folge und der heutigen mit Inhalt füllen können, aber wir haben es geschafft. Also jetzt darfst du einmal austeilen, weil ab nächster Woche bin ich weg, ist mir scheißegal.
Nein, ich bin nicht überrascht. Ja, ich kann euch jetzt schon ankündigen, die nächste kommt nächsten Dienstag und zwar dann aus
dem Trainingslager
Passau am Chiemsee. Genau, der Kollege Scheu und ich werden für euch vor Ort sein. Dann arbeiten wir das auf, was diese Woche noch da passieren wird, ansteht, in aller Kürze und blicken auf das, was wir da dann am Chiemsee sehen. Ich freue mich sehr drauf. Steht auch ein Pubquiz an am Mittwochabend in Grassau. Wer also am Start ist dort vor Ort, kann sich da wahrscheinlich noch ein Plätzchen sichern und wird hoffentlich ein gutes Trainingslager, das nicht wie vor zwei, glaube ich,
vor zwei Jahren, das ins Wasser gefallen ist,
abgebrochen werden muss, weil es aus allen Kübeln geschüttelt hat. Und ja, ist eine gute Ecke da, also wird Spaß machen. Wer Zeit hat und wenn es auch nur für einen Tagesausflug ist, kommt rum. Ich freue mich auf euch.
Ich würde sagen, Felix, dann entlassen wir den Philipp sehr, sehr guten Gewissens. Erstens nach Offenbach und dann ins Trainingslager. Ich wünsche euch ein paar schöne Wochen. Philipp hat es angesprochen, aus dem Trainingslager gibt es dann die Podcast-Folge. Ich mache ein bisschen Urlaub. Das wird sehr, sehr gut. Ich freue mich auf die Folgen. Ich werde mir die anhören am Strand und mich berieseln lassen von euren Inhalten. So, das ist eure Gelegenheit, mir einen schönen Urlaub zu wünschen.
Wünsche ich dir. Wirst du haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass er nicht nur von Audioprodukten aus unserem Haus berieselt wird, sondern vielleicht auch von dem einen oder anderen Kaltgetränk. Ja, aber
mit der Strandkappe, wie wir vorhin gelernt haben.
So ist es.
Schick uns doch einfach mal ein Video von da unten. Wir bauen das einfach, wir spielen das auf TikTok aus, so wie damals, als du in Sascha Hehn-artig in Trogir am Strand standest und vor der 300. Folge, das war gut.
Ja, wir sollten häufiger dafür sorgen, dass so runde Folgen irgendwie in der Sommerpause stattfinden, ne? Merke ich schon. Ja. Wobei die 400 mit euch da draußen auch sehr, sehr gut war. So.
Wir lassen uns das in den Vertrag schreiben, Christian. Sofort runde Folgen nur noch in Kroatien am Strand.
Dem füge ich nichts mehr hinzu, außer dass ich euch da draußen wirklich alles Gute, eine tolle Zeit wünsche mit den Kollegen. Das wird richtig gut. Ich freue mich dann, wenn ich dann auch wieder zurück bin. Ich kann einfach nur zurückgeben, dass es in dieser Runde mit euch einfach riesen Spaß macht. Felix Mahler, ich wünsche dir alles, alles Gute in den nächsten Tagen. Vor allem mit Herrn Hartenstein, glaube ich, eine sehr interessante Persönlichkeit.
Ja, das wird cool. Wir gehen an den Campus. Das wird eine Nummer.
Herr Meisel, vorsichtig fahren und so, ne? Und wir schreiben sowieso die ganze Zeit.
Selbstverständlich. Bis nächste Woche.
Ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.